gibt so Momente im Leben, da ist alles durcheinander. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jeder, der schon mal jemanden verloren hat, der einem sehr nahe steht, der weiß jetzt, wovon ich rede. Es ist dann plötzlich eine große Leere. Es gibt so Momente im Leben, da weiß man nicht mehr ein und aus. Man versteht die Welt nicht mehr, man weiß nicht mehr warum, weshalb. Man liegt im Bett und man denkt über die verschiedenen Dinge nach. Wir kommen von Karfreitag. Wir kommen von einem Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Wir kommen von solch einer Situation, wo alles zerbricht, in der damaligen Zeit alles zerbricht, wo alles schwierig ist und wo man sich wünscht, zurück auf Los und nochmal von vorne anfangen. Ihr kennt dieses Spiel Monopoly, wo man von vorne anfängt und dann hat man einen neuen Start. Ich möchte mit euch in die Situation reingehen vor 2000 Jahren, aber ich glaube, manche Empfindungen sind heute ganz ähnlich. Eine Situation, wo der Tod vor Augen steht und man nicht weiß, wie geht man denn jetzt damit um. Und ich möchte mit euch verschiedene Personen anschauen, die das widerspiegeln, das, was wir manchmal empfinden und wie wir mit Auferstehung und mit Tod umgehen können. Die erste Person, die ich mit uns anschauen möchte, ist der Petrus. Petrus ist eine dieser Personen, die die ganzen Jahre über immer wieder aufgetaucht ist. Aber wenn wir in die Passionszeit reinschauen, wenn wir nach Karfreitag uns ihn anschauen, da taucht nicht mehr viel auf von ihm. Da ist nicht mehr viel da. Es ist erschreckend still geworden. Es gibt bis zum Ostermorgen kein einziges Wort von dem großen Petrus. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Da gibt's nichts mehr von dem, der immer das erste Wort hatte, von dem, der immer sofort dabei war. Der ist genauso wie die anderen Jünger von der Bildfläche verschwunden. Er war enttäuscht, verwirrt, verängstigt, entsetzt über sich selbst, dass er Jesus verleugnen kann. Der große Petrus, der große Felsenmann, nichts mehr. Es gibt solche Situationen, wo man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Was ist mit den großen Worten geworden, den großen Versprechen, die er gemacht hat? Was haben seine Taten jetzt für ein Gewicht? Er ist davongerannt, hat Jesus verleugnet. Es bleibt eigentlich nur noch die Scham und die Traurigkeit. Es gibt solche Momente in unserem Leben, wo du sagst, was habe ich nur gemacht? Was habe ich bloß an Fehler gemacht? Ich habe so große Sprüche gehabt und dann hat er Jesus verleugnet und er weint bitterlich und weiß nicht, was er machen soll. Kennst du solche Situationen? Ich kenne solche Situationen, wo du denkst, dein Leben ist in den Bach runtergegangen, also so schlimm ist es nicht, aber es gibt solche Situationen, wo ich denke, da hast du echt Mist gebaut. Jesus ist tot, gekreuzigt, gestorben, begraben, finito, es ist vorbei, nichts mehr zu machen, die große Hoffnung ist vorbei und ich habe ihn noch verleugnet. So hat der Petrus gedacht. Und dann wird er mundtot. Wir lesen nichts mehr von ihm. Keine Hoffnung mehr. Auch die Frage, warum und wozu das alles? Was soll denn jetzt werden? Und jetzt möchte ich mit euch heute Morgen über echte Auferstehungsfreude nachdenken. In der Situation sind wir. Und jetzt reden wir darüber, wie kann an Ostermorgen, Ostersonntagmorgen echte Auferstehungsfreude in solch eine Lebenssituation kommen. Und wenn du dich schon mal in so einer Lebenssituation gefühlt hast, dann herzlich willkommen, jetzt kannst du zuhören, wie sowas in dein Leben reinkommen kann. Denn wir haben Lebensberichte, wie echte Lebensfreude hineinkommen kann. Ich möchte mit euch aus dem Johannesevangelium einige Verse lesen, die ersten 10 Verse aus Kapitel 20. Und ihr seht das hier an der Wand, den Text. Ich lese mal mit uns. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Dann gingen Petrus und die anderen Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, wahrscheinlich ist es Johannes, der ist schneller gerannt, der war fitter, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht rein. Dann kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, ganz außer Puste, und ging in das Grab hinein. Der sieht die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht mehr bei diesen Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer anderen besonderen Stelle. Dann ging auch der andere Jünger, der als erster in das Grab gekommen war, hinein. Er sah und er glaubte. Das wollen wir mal gleich unterstreichen, was hier passiert. Er geht rein, er sieht es und er glaubt. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen musste. Und beide der Jünger kehren wieder nach Hause zurück. Ich habe das eben schon so gesagt, der Petrus in den Osterberichten ist nach Karfreitag mundtot, nichts mehr zu sagen. Es gibt so Situationen, wo wir mundtot sind. Es gibt einen einzigen Satz, den er gesagt hat, den könnt ihr im Johannesevangelium nachlesen, der heißt, ich gehe fischen. Toll, oder? Ich gehe fischen. Da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Aber Petrus taucht hier auf als ein ganz schwacher Mensch, ganz deprimiert, keine vorschnellen Worte mehr, keine Selbstsicherheit mehr, kein Tatendrang mehr. Ich werde es schon irgendwie machen. Vorher hat er sein Schwert rausgeholt, jetzt ist vorbei. Und bis auf diese drei Worte, ich gehe jetzt fischen, bleibt Jesus stumm. Und jetzt kommt dieser Morgen, der alles verändert. Das ist ein historischer Morgen. Vor 2000 Jahren, die Sonne ist genauso aufgegangen wie heute, aber es war ein ganz besonderer Morgen. Einmal passiert eine Situation, die sich aber in den Herzen von Menschen, die das glauben, milliardenfach wiederholt hat. Es kann heute auch passieren in deinem Leben, dass die Sonne wieder neu aufgeht. Welche Schritte ist denn Petrus gegangen und die Frauen, die dann mit dabei war, damit echte Auferstehungsfreude in ihr Leben reingekommen ist. Drei Schritte, drei Wege oder drei Hinweise gibt uns dieser Text hier und da möchte ich mit euch drüber nachdenken. Das erste ist der weggerollte Stein. Ich habe euch mal einen Stein mitgebracht. Also der echte war ein bisschen größer als der. Ein weggerollter Stein. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Was haben denn die Frauen sich für Gedanken gemacht, als sie auf dem Weg zum Grab waren? Ostermorgen? Die haben nicht über Auferstehung nachgedacht. Die haben nicht darüber nachgedacht, was es zum Mittagessen gibt oder wie sie die nächste Woche vielleicht das schon überleben sollen. Sie haben darüber nachgedacht, wer rollt uns den Stein weg? Wer hilft uns dabei? Das war die ganz große Frage. Darum haben sich ihre Gedanken gedreht. Das war die größte Frage der Frauen. Wenn wir dorthin kommen und wenn wir Jesus einbalsamieren wollen oder was auch immer sie dort machen wollten, wer rollt uns den Stein weg? Es gibt keinen Ostermorgen, wenn nicht der Stein weggerollt ist. Es gibt keinen Ostermorgen, es gibt keine Auferstehungsfreude in deinem Leben, wenn nicht der Stein weggerollt ist, das, was dich heute Morgen beschäftigt. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken du heute Morgen in diesen Gottesdienst gegangen bist. Was ist der Stein, der dich heute Morgen abhält, zu sagen, er ist wahrhaftig auferstanden? Es gibt so Dinge in deinem Leben, in meinem Leben auch, die weggerollt werden müssen. Mit welchen Steinen bist du denn heute Morgen hierher gekommen? Oder welche Steine müssen weggerückt werden, dass du frei wirst, dass du froh wirst und sagst, Wahnsinn, Jesus ist wirklich auferstanden. Und das ist nicht nur ein Spruch, den man an Ostermorgen sagt, sondern das ist ein Lebensmotto in meinem Leben. Und es sind so Dinge, die weggerollt werden müssen aus unserem Leben. Karfreitag ist ganz arg wichtig. Schuld, das ist eines der ersten Dinge. Aber wie können wir ihm vertrauen? Wie können wir mit ihm rechnen, dass er wirklich lebendig ist? Und da gibt es so Dinge in unserem Leben, die weggerollt werden müssen. Die Steine müssen weg. Welche Stolpersteine gibt es denn in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich glaube das ja alles toll, er ist am Kreuz gestorben für mich, und aber ich komme nicht vorwärts. Ich komme in meinem Glauben auch nicht vorwärts. Es gibt in meinem Leben, kann ich identifizieren, Stolpersteine. Es gibt vielleicht auch in deinem Leben Stolpersteine. Steine, die schwer auf deinem Herzen liegen, die das Grab zugerollt haben und du weißt, ja, er ist auferstanden, aber irgendwie doch nicht so richtig in deinem Leben. Das war die erste große Frage, die die Frauen hatten. Wie kriegen wir diese Steine wieder weg? Wer rollt uns den Stein weg? Das ist der erste Gedanke. Echte Auferstehungsfreude entsteht, wenn der Stein weggerollt wird. Es gibt hier einen Hinweis, klar, andere Leute, Jesus, Gott hat den Stein weggerollt. Und wenn du echte Auferstehungsfreude erleben willst, komm mit deinem Stein zu Gott und sag, ich möchte diese Auferstehungskraft des lebendigen Jesus in meinem Leben, dass er diesen Stein wegrollt. Dann kommt Freude in dein Leben. Das ist der erste Hinweis, den wir haben. Echte Auferstehungsfreude entsteht durch den weggerollten Stein. Echte Auferstehungsfreude zweitens entsteht durch das leere Grab. Ist klar, denn Jesus ist nicht mehr dort. Wir haben das eben in dieser Geschichte gelesen, dass Petrus und Johannes geradezu einen Wettlauf machen. Die Frauen haben das erzählt und dann machen sie einen Wettlauf hin zu dem Grab. Denn sie wollen das mit eigenen Augen sehen. Sie sehen dann dort das leere Grab, die Leinenbinden, das Schweißtuch, aber Jesus ist nicht da. Sie sehen ein leeres, unverschlossenes Grab. In dieser Geschichte, wie Johannes das beschreibt, dann wird uns das hier so zaghaft deutlich gemacht, dass da ein Glaube aufkeimt. Er schaut sich das an und er fängt an zu glauben bei der Johannes. Er erahnt, dass es da was ganz Großes passiert ist. Und es ist uns ganz wichtig, dass das leere Grab ein Grund ist für echte Auferstehungsfreude. Wenn wir in alle möglichen Aussagen, Theologie heutzutage reinschauen, alle möglichen klugen Leute, die versuchen, das leere Grab zu erklären. Naja, das war halt nur in der Vorstellung oder das war jetzt nicht historisch oder Jesus ist nicht leibhaftig auferstanden oder was auch immer. Wenn Jesus leibhaftig auferstanden ist, wenn er der Sohn Gottes ist und wirklich den Tod besiegt hat, dann kommt Freude in dein Leben und nicht durch irgendeine Erklärung. Oder irgendein schöner Traum. Johannes ahnt die Auferstehung und ihm reicht zuerst einmal das leere Grab. Ich weiß nicht, ob dir das reichen würde. Stellt euch mal vor 2000 Jahren geht er dort und seht ein leeres Grab. Ich weiß nicht, ob du anfangen würdest zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Man könnte ja sagen, er ist geklaut worden oder die Römer haben einen Streich gespielt oder was auch immer es für Erklärungen gibt. Johannes fängt an zu glauben und das reicht ihm ein Stück weit. Jesus hat es ja auch vorhergesagt, aber beim Petrus ist es ganz anders. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Gedanken, den ich vorhin gesagt habe. Petrus begnügt sich nicht mit dem leeren Grab. Es reicht ihm nicht. Denn er sagt hier zuerst einmal gar kein Wort. Und in Johannes 21 wird uns dann beschrieben, dass er diese drei Worte sagt, ich gehe fischen. Ich möchte mit euch mal die Situation durchdenken. Wie ist das? Du kommst von Karfreitag und du gehst deinen Weg und du kommst zu einem leeren Grab hin. Vorher wird dir gesagt, Jesus ist nicht da, er ist auferstanden. Du kommst dorthin, du siehst ein leeres Grab. Johannes fängt vielleicht ein bisschen an zu glauben. Wie würde es dir gehen? Würdest du anfangen zu glauben oder was würdest du als nächstes machen? Ich glaube, dass Petrus genau das gemacht hat, was wir alle machen würden. Wir würden zurückgehen zu dem, was wir wirklich gut können. Er würde sagen, ich gehe wieder zum Fischen. Ich habe euch mal einen Fisch mitgebracht. Ganz süß, oder? Wenn wir uns das Leben von Petrus anschauen, er war von Beruf Fischer, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und in einer der ersten Begegnungen, als Jesus ihm begegnet, da gibt es den ganz großen Fischfang. Und Petrus beruft ihn und sagt, hör auf zu fischen, du wirst jetzt ein Menschenfischer sein. Du wirst derjenige sein, der sich nicht auf dem See um die Fische kümmert, sondern du wirst derjenige sein, der für das Reich Gottes Menschen fischen wird. Und jetzt ist Jesus tot, jetzt ist Jesus nicht mehr da. Petrus kommt zum Grab, das Grab ist leer. Und was sagt er? Ich gehe den weiten Weg zurück, 3 Jahre zurück zu dem, wo meine... Ich vergesse das alles, was war, zu dem, was ich wirklich kann. Ich gehe fischen. Er vergisst seine Berufung, seine Lebensberufung. Denn er soll Menschenfischer werden. Und das ist eine Blockade in unserem Leben, wenn wir darüber nachdenken, wie kommt Auferstehungsfreude in unser Leben hinein. Dass wir sagen, es reicht mir nicht, ich kann das nicht glauben, und dann ziehen wir uns zurück und wir ziehen uns aus unserer Berufung heraus und wir machen das, was wir schon immer gemacht haben, nämlich Fische fangen. Und dann kannst du noch so ein großes Bekenntnis von Jesus haben. Du wirst deine Auferstehungsfreude wahrscheinlich nicht mehr so spüren wie vorher, denn du lebst deine Berufung nicht mehr. Und Petrus ist genau in dieser Situation drin, dass er sagt, was soll's, ich gehe wieder zurück zu fischen. Ich muss ja irgendwas machen, das mit Jesus ist jetzt vorbei. Glaubst du, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Petrus würde sagen, natürlich, ich war dabei, ich habe es gesehen. Glaubst du, dass das Grab leer war? Petrus sagt, ich war selber im Grab drin, ich habe es gesehen, das Grab war leer. Aber das leere Grab hat dem Petrus nicht gereicht. Der war noch nicht so weit und er geht zurück und bricht aus seiner Berufung raus in das Alte wieder zurück. Und das raubt ihm seine Auferstehungsfreude. Der kann das nicht glauben. Echte Auferstehungsfreude entsteht erstens durch einen weggerollten Stein und zweitens durch ein leeres Grab. Das hat ihm geholfen, das hat dem Johannes geholfen. Für Petrus war das noch nicht genug. Was ist das Dritte, was den Petrus letztendlich überzeugt hat? Das Dritte ist die persönliche Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Und jetzt wird's interessant. Denn wir können theologisch, wir können in unserem Kopf alles begreifen, wir können sogar glauben, dass da damals ein Wunder geschehen ist, alle möglichen Steine werden weggerollt in unserem Leben. Wir können sagen, ja, selbst das Grab war leer. Und wir ziehen uns innerlich zurück und wir fangen noch nicht an zu glauben. Erst wenn Jesus dir selbst begegnet. Wenn wir in diese Geschichte hineinschauen, die wir hier lesen, die Auferstehungsgeschichten, da wird eines ganz, ganz arg wichtig. Dort haben alle möglichen Leute Begegnungen mit Jesus. Das sind die Frauen, dann sind die Jünger, wenn sie verschlossen miteinander sind, dann sind es die Emmaus-Jünger und alle möglichen Leute haben eine Begegnung mit Jesus. Nur der Thomas, den packt es nicht so lange, bis er selber Jesus gesehen hat. Wenn wir die Auferstehungsgeschichten lesen, merken wir, dass es immer wichtig ist, dass es zu einer persönlichen Begegnung kommt. Und deswegen sind wir heute Morgen hier. Ich glaube, deswegen bist du heute Morgen hier im Gottesdienst, weil dir die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus wichtig ist. Es wird uns hier berichtet, dass Jesus den Jüngern, als sie im Verborgenen war, in einem Raum drin war, plötzlich begegnet ist. Während sie sich getroffen haben, tritt er mitten unter sie und er sagt, Friede sei mit euch. Und dann wird uns beschrieben, dass die Jünger ganz arg erschrocken sind. Sie dachten, ein Geist steht vor ihnen. Petrus war auch mit dabei. Der hat Karfreitag das Kreuz gesehen. Der hat das leere Grab gesehen. Der hat die Zeugnisse der anderen Frauen gesehen. Aber jetzt, als ihm Jesus begegnet ist, jetzt kommt er zum Glauben. Und Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Warum zweifelt ihr, dass ich es bin? Und dann steht Jesus vor ihnen und zeigt ihnen die Wundmale. Und er zeigt ihnen, dass er wirklich lebendig ist, er will was zu essen haben und macht ihnen deutlich, er ist kein Geist. Das ist so eine Beschreibung, was in dem Herzen der Leute damals passiert ist. Ich kann das schlecht beschreiben, die Bibel kann das auch schlecht beschreiben. Denn das muss in deinem Herzen passieren. Auferstehung, Ostern ist keine Sache, die man theologisch irgendwie einem beibringen kann. Es ist eine Sache, die muss in deinem Herzen passieren. Und dort gibt es Dinge in deinem Herzen, an denen du sagst, die mich vielleicht hindern davon. irgendwelche Steine oder Hindernisse, aber Gott möchte dir selber begegnen. Ihr habt es selbst miterlebt, sagt Jesus, dass die Verheißungen in Erfüllung gegangen sind. Und dann erklärt er ihnen alles, was dort in dem Alten Testament steht. Und erst die persönliche Begegnung mit Jesus hat Petrus dann überzeugt. Jetzt weiß ich nicht, wie du heute Morgen hier sitzt. Du bist derjenige, der sitzt, ich stehe hier. Wir reden hier über Karfreitag, wir reden über Steine in unserem Glaubensleben, die uns hindern, Freude zu erleben. Wir reden darüber, dass wir uns auch immer wieder mal zurückziehen und sagen, ich kann das nicht glauben und ich gehe zu dem zurück, was mir wichtig ist oder sicher ist. Und Jesus möchte eigentlich dir ganz persönlich begegnen. Und da möchte ich heute Morgen enden bei dir. Denn das ist der Knackpunkt von jedem Osterfest. Willst du, dass Jesus dir begegnet? Ist dein Herz so weit offen, dass du sagst, ich habe das alles durchgedacht, Jesus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, wenn du wirklich am Kreuz gestorben bist, wenn das stimmt, wenn das Grab wirklich leer ist, wenn die Zeugnisse der anderen vielen Leute stimmen, die dich erlebt haben, dann bin ich jetzt bereit, dass ich das auch erlebe. Dann komm in mein Leben hinein. Die Antwort, wo du stehst, kannst eigentlich nur du selber stellen. Aber ich möchte dich einladen dazu. Es gibt kein Osterfest, es gibt keine Osterfreude, wenn Jesus nicht in dein Herz hineinkommt. Es gibt keine Osterfreude, wenn du nicht dein Herz öffnest und eine persönliche Beziehung mit Jesus hast. Dann wird nächste Woche alles ganz normal sein. Und deswegen möchte ich heute Morgen diese Einladung aussprechen, dass du Jesus einlädst in dein Leben. Es gibt nichts Wichtigeres und nichts Spannenderes und nichts Frohmachenderes, als das, dass du aus einer Todessituation herauskommst in eine lebende Situation hineinkommst. Es gibt nichts Wichtigeres und Spannenderes, als wenn du dein Leben dem Lebendigen gibst und dein Leben für den Lebendigen einsetzt. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, über das Leben meines Vaters heute Morgen im Bett. Da denkt man ja über diese Dinge nach. Wie er als junger Mann im Papua-Neuguinea durch den Busch gegangen ist. Und meine Mutter im eingeborenen Dorf ohne fließendes Wasser und Strom und alles wochenlang auf ihn verzichtet hat mit ein, zwei kleinen Kindern. In der Hoffnung, dass er eines Tages wiederkommt, ohne Funkgerät oder irgendetwas. Was für ein Einsatz für das, was wirklich lebendig ist, für den auferstandenen Jesus. Und dann war ich am Donnerstag am Bett gestanden von ihm und man sieht nur noch die leere Hülle. Und man weiß, er ist bei dem Auferstandenen. Er sieht das jetzt, wofür er gelebt hat. Es gibt keine Auferstehungsfreude, wenn du das nicht in deinem Herzen erlebt hast. Und deswegen möchte ich jetzt uns einladen, dass wir miteinander beten. Wir können uns alle neigen und ich spreche ein Gebet und ich lade Jesus Christus ein, dass der lebendige Jesus Christus in unser Leben hineinkommt. Vielleicht möchtest du das zum 20. oder 50. Mal wiederholen in deinem Leben, aber vielleicht ist es für dich auch das allererste Mal. Und du sagst, ich möchte nicht über Ostern und Karfreitag irgendwie reden, ich möchte es erleben. Ich möchte, dass er reinkommt in mein Leben. Und jetzt beten wir miteinander und ich spreche ein Gebet und ich lade dich ein, wenn du das möchtest, dass du das in deinem Herzen mitbetest. Also wir beten miteinander. Jesus Christus, wir lesen davon, dass du gestorben und auferstanden bist. Wir danken dir dafür, dass du den Tod besiegt hast und dass du auch derjenige bist, der Leben in mein Leben hineinbringen willst. Und deswegen lade ich dich ein, Jesus Christus, dass du als der Lebendige mir Leben gibst in mein Leben. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergibst. An Karfreitag hast du dafür bezahlt. Und ich danke dir, dass du mir Auferstehungskraft und Auferstehungsfreude gibst, weil du der Auferstandene bist. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Danke, dass du in mein Leben hineinkommst und mir den Sinn des Lebens gibst und mir eine Ewigkeit eröffnest, die es wirklich wert ist, sein Leben zu investieren. Komm du in mein Leben und sei du mein Herr. Amen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch dieses Gebet jetzt ganz ernsthaft mitgebetet. Und ich möchte dich einladen, dass du drei Dinge machst. Das erste ist, nach dem Gottesdienst, geh auf jemanden zu und sag ihm das. Geh hin und sag, du, ich muss dir sagen, ich habe da vorhin mitgebetet. Das zweite ist, nimm deine Bibel zu Hause und fang an, da drin zu lesen. Lese von dem, was über Jesus geschrieben steht. Fang im Neuen Testament an, vielleicht im Johannesevangelium, was wir vorhin gelesen haben. Und fang an zu lesen, dass Glaube entsteht in dein Leben. Und dann drittens, komm nächsten Sonntag wieder. Such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Erzähl es, rede mit Gott und komm nächsten Sonntag wieder. Geh in den Jugendkreis, geh in die anderen Veranstaltungen und komm wieder. Und lerne und bleibe dabei, dass Jesus in deinem Leben groß wird. Echte Auferstehungsfreude entsteht dadurch, dass Hindernisse weggenommen werden, dass das Grab leer ist und dass du eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen hast. Die persönliche Begegnung, viele von uns haben davon zu erzählen. Und wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben, ihr Musiker dürft gerne kommen. Und wir möchten Gott anbeten, wir möchten Jesus Christus anbeten und wir werden zwischen den Liedern immer wieder Pause haben, Möglichkeit haben, dass du nach vorne kommst und erzählst, was du mit dem auferstandenen Jesus selber erlebt hast. Und dazu möchten wir dich einladen. Wir haben genügend Zeit, dass ihr erzählt. Wenn ihr nach vorne kommt und erzählt, ich gehe mal davon aus, dass einige kommen, dann haltet das kurz und knackig auf den Punkt gebracht, das hat Jesus für mich gemacht. So habe ich Jesus erlebt. Okay? Gut, dann fangen wir an und wir beten Jesus an mit einigen Liedern.